Guten Morgen, es freut mich sehr, dass ich jetzt einmal da predigen darf. Und das heutige Thema ist Jesus, der wahre Hohepriester und das vollkommene Lamm. Aber bevor wir jetzt anfangen, würde ich gerne eine kleine Geschichte von meinem Vater erzählen. Er war mal mit Leuten etwas reparieren, dort haben sie eine Bohrmaschine gebraucht und haben dann mit der Bohrmaschine irgendwas gearbeitet, dann waren sie fertig mit dem Reparieren und sind heimgefahren. Und beim Heimfahren war es, sie sind eine Kurve gefahren und plötzlich hat es ziemlich im Auto krumpelt und sie sehen, wie ihnen rechter Hand die Bohrmaschine plötzlich überholt. Und es war wahrscheinlich, also mein Vater lacht jetzt eh schon, es war wahrscheinlich, dass sie, wo sie den Kofferraum zugemacht haben, ist die Bohrmaschine rausgefallen und dann war halt nur mehr das Kabel eingeklemmt und sie ist halt dann mitgeschliffen und wo sie um die Kurve gefahren sind, ist es halt unter das Radl gekommen, abgerissen und hat sie halt dann rechter Hand überholt. Und weil als erstes mein Vater gelacht hat, sieht man, es ist ein Insider-Witz. Man kann nur lachen, wenn man die Geschichte schon kennt. Jetzt habe ich die Geschichte erzählt und jetzt nächstes Mal, wenn ich und mein Vater und vielleicht einer von euch im Auto sitzen und noch irgendjemand und uns überholt jemand und ich sage dann, wie die damals die Bohrmaschine überholt, dann könnt ihr auch lachen. Und der Hebräerbrief erinnert mich total an einen Insider-Witz. Du kannst ihn mehr genießen und mehr wertschätzen, wenn du den Hintergrund hast. Wie mit dem Insider-Witz, wenn du nicht den Hintergrund hast, dann kannst du nicht lachen. Und beim Hebräerbrief ist, du kannst ihn viel mehr wertschätzen, wenn du diesen Hintergrund hast. Und auch der Titel, also Jesus, der wahre Hohepriester und das vollkommene Lamm. Letzten Sonntag habe ich schon der Gudrun den Titel gesagt und sie hat gesagt, allein der Titel ist schon ein Insider. Und das habe ich auch lustig gefunden, weil genau das war eigentlich ein bisschen mein Ziel. Ich wollte halt oft sagen, hey, der Hebräerbrief ist ein bisschen ein Insider, weil er ist an Juden geschrieben, die dieses jüdische Hintergrundwissen haben. Und wir schauen uns jetzt dieses Hintergrundwissen dann am Anfang an, bevor wir uns dann wirklich mit der Hauptstelle beschäftigen, einfach, dass wir ein generelles Verständnis haben, um es leichter nachzuvollziehen. Und einen anderen Vergleich, den man sich gut vorstellen kann, ist, wenn jemand in Europa über Weihnachten redet, wir wissen alle, was Weihnachten ist, aber wenn jetzt jemand Weihnachten in Indien, jemand, der Hindu ist, erklärt oder über Weihnachten redet, dann ist das für ein erster ganz komisch, weil er es vielleicht noch nicht kennt, weil er nicht das Hintergrundwissen hat. Oder heute ist Muttertag. Wenn man jetzt auf irgendeine Insel geht, wo irgendeine Ureinwohner sind, die jetzt den Muttertag nicht kennen und man erzählt über den Muttertag, die fragen sich dann, über was redet er? Deswegen schauen wir uns halt jetzt diesen Hintergrund an. Wir schauen uns als erstes an, was ist ein Hohepriester. Also ein Hohepriester, Priester haben wir heute noch, kann man sich sehr gut vorstellen, ist einfach jemand, der Gott dient. Und ein Hohepriester ist so gesagt der oberste Priester, also einer der obersten, der halt Gott dient. Hier sehen wir jetzt ein Bild von Aaron im Alten Testament und der Aaron und die anderen Priester, die haben in dieser Stiftshütte gedient. Das war dort, wo sie halt den Herrn gedient haben. Und dann später hat man auch in einem Tempel gedient, also so ähnlich wie heute eine Kirche. Und die Stiftshütte war unterteilt in zwei Bereiche. Es hat vorne einen so gesagt eher öffentlicheren Bereich gegeben für alle Priester und hinten, man sieht da den Vorhang und da hinten war die Bundeslade, das war das Allerheiligste. Da hat der Hohepriester nur hinein dürfen und nur einmal im Jahr. Also nur ein einziges Mal im Jahr, also eigentlich recht wenig. Und bei diesem Tag hat er dann wirklich Gott begegnen können. Und diesen besonderen Tag wollen wir uns jetzt auch anschauen. Der wird genauer beschrieben in 3. Mose 16. Und weil das Buch Dritter Mose sehr viel jüdische Rituale und Gesetzlichkeiten drin hat und das für einige jetzt von uns, die nicht so viel damit anfangen können oder nicht dieses Hintergrundwissen haben, sehr trocken manchmal rüberkommt. Also es ist auch öfter so, dass Leute, die mit der Bibel anfangen und sagen, okay, willst du jetzt einmal durchlesen, die lesen so erster Buch Mose, zweiter Buch Mose und dann dritten Buch und dann geben sie öfter auf, weil das total fremd für sie ist. Aber ich will euch heute auch sagen, wie der dritte Buch Mose eigentlich so viel auf Jesus hinweist. Und deswegen schauen wir es uns jetzt an. Und weil ich auch noch ein paar Bilder mit habe, hoffe ich, dass es einfach nicht so trocken ist. Hier haben wir wie ein Bild vom Hohepriester und im Hintergrund sind ein paar Tiere. Also Stier, Schaf, zwei Ziegen. Wir schauen uns jetzt den Versöhnungstag an, also der wird in 3. Mose 16 beschrieben. Wir schauen uns da ein paar Verse aus dem an, also nicht das ganze Kapitel, aber nur um halt grundsätzlich ein Verständnis davon zu kriegen. Und im Alten Testament war es noch sehr, dass du Tieropfer Gott dargebracht hast. Man fragt sich vielleicht, warum wurden Tiere geopfert? Eine kurze Erklärung ist so gesagt, dass die endgültige Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und so gesagt, diese Konsequenz muss getragen werden. Und jetzt haben Tiere anstelle von den Sündern den Tod empfangen. Das ist nur kurz, um das einzuordnen. Und wir sehen halt so gesagt, den Hohepriester, der im Hintergrund einen Stier hat und noch das Lamm. Es ist nämlich bei dem Tag der Versöhnung, muss er sich erst selbst reinigen, weil der Hohepriester ist, wie wir alle, nur ein Mensch, der vor Gott auch nicht vollkommen rein ist. Das heißt, er muss sich erst reinigen, bevor er es jetzt wirklich zum Allerheiligsten reingehen kann, um dann zwei Ziegen Gott als Opfer für das Volk hinzulegen. Das lesen wir jetzt in ein paar Verse. Er, damit wird der hohe Priester gemeint, darf nur ins innerste Heiligtum hineingehen, wenn er vorher einen jungen Stier als Sündopfer und einen Schafbock als Brandopfer dargebracht hat. Von der Gemeinschaft der Israeliten lasse er sich zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Schafbock für das Brandopfer geben. Für sich selbst soll er den Stier des Sündopfers bereithalten, mit dem er Sühne für sich und seine Familie erwirkt. Also wie gesagt, wir sehen einfach, dass das Tieropfer verwendet wird, einmal, dass er sich selbst reinigt und dass er dann, ja, dass er dann die mit den zwei Ziegenbocken vor Gott treten kann, um dann die auch zu opfern. Hier sehen wir jetzt eine Schale von dem Hohepriester mit einer Schale voll Blut. Blut hat auch noch im Alten Testament oder generell die Bedeutung von, also es ist einmal sehr mit dem Opfern von Tieren verbunden, also mit den Opfern und mit dem Tod von Tieren. Und das Blut steht für Reinigung und Heiligung. Also das können wir uns jetzt auch noch einsehen, aber dass wir grundsätzliches Verständnis haben für das Stehen. Also für was das Blut steht, und das lesen wir hier. Danach schlachtet er den Ziegenbock für das Sündopfer, das für das Volk bestimmt ist, und bringt diesen Blut hinter den Vorhang. Davon sprenge er etwas auf die Deckplatte und vor sich hin, wie es mit dem Blut des Stiers getan hat. Auf diese Weise erwirkt er Sühne für das Heiligtum wegen der Unreinheit der Israeliten und ihrer Vergehungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und dann sprenge er mit seinen Fingern siebenmal etwas von dem Blut an dem Altar. So soll er ihn von der Unreinheit der Israeliten reinigen und heiligen. Also Bedeutung von Blut ist Reinigung und Heiligung. Und das ist sehr mit dem Tieropfer verbunden. Dann habe ich hier noch ein Bild mitgebracht, wo der Hohepriester seine mit beiden Händen den Kopf von jetzt den anderen Ziegenbock haltet. Also wir haben ja von zwei Ziegenbocken gelesen. Der eine wurde so gesagt geschlachtet und das Blut wird wird für Reinigung und Heiligung verwendet. Und der zweite Ziegenbock wird so gesagt als wirklicher Sündenbock hergehalten, weil über ihn werden alle Sünden des Volkes Israels ausgesprochen und er wird dann in die Wüste geschickt. Das lesen wir da. Er stützte beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihn alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen, mit denen sie sich schuldig gemacht haben. Er soll auf den Kopf des Bocks, er soll sie auf den Kopf des Bocks legen und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt. Dann schickte er den Bock in die Wüste. Also ja, über den Bock werden die Sünden ausgesprochen und die ganzen Sünden werden verbannt, also werden in die Wüste geschickt. Hier haben wir noch ein Bild von dem Hohepriester, der auf einen Kalender zeigt. Damit wollte ich jetzt einfach nur symbolisieren, dass es etwas Jährliches Wiederkommendes ist. Also es ist ein Gesetz, das dann immer wieder passiert. Also dieser Versöhnungstag, der wird jedes Jahr gefeiert. Das war dann eine immerwährende Bestimmung und das lesen wir hier noch. An diesen Bestimmungen oder diese Bestimmungen gelten für alle Zukunft. Am 10. des 7. Monats sollt ihr euch selbst demütigen und dürft an diesem Tag keine Arbeit verrichten. Das gilt auch für die Fremden, die bei euch leben. Denn an diesem Tag erwirkt man Sühne für euch, um euch zu reinigen. Vor Jahwe sollt ihr von all euren Sünden rein werden. Ein Sabbat, ein wichtiger Ruhetag ist es für euch, an dem ihr euch selbst demütigen sollt. Das ist eine ewige Ordnung. Also es wurde dann jährlich wiederholt. Der Hohepriester ist einmal ins Allerheiligste gegangen und dann halt jedes Jahr und dann immer wieder der neue Priester und das wurde immer so vollzogen. Also es ist der Versöhnungstag oder auch Yom Kippur. Also es wird noch immer von den Juden gefeiert, nur es werden dann keine Tiere mehr geopfert. Also es ist noch immer eigentlich der höchste Feiertag für die Juden, weil es darum geht, dass halt Gott sie da wieder reinmacht. Und es ist ein Sabbat, das bedeutet einfach, es ist ein Tag, wo man sich wirklich an Gott besinnt und wo man wirklich jetzt dankbar sein kann, was Gott für einen gemacht hat. Und jetzt haben wir diese vier Sachen, die wir wissen müssen, helfen uns jetzt dann sehr gut, den wirklichen Haupttext vom Hebräer nachzuvollziehen. Die vier Dinge sind halt einmal durch Tieropfer, die sind an stellvertretenden Tod für die Sünden der Menschen, aber so gesagt, sie zeigen darauf hin, dann die Bedeutung von Blut, dass es für Reinigung und für Heilung steht, dass wir einen Sündenbock haben, der so gesagt mit der Sünde in die Wüste geschickt wird und das Verständnis vom Allerheiligsten, das wird nur einmal im Jahr betreten und dann aber auch jedes Jahr und das wird immer wieder vollzogen. Und jetzt mit diesem ganzen Verständnis, das alle Juden gehabt haben und da so gesagt, der Hebräerbrief wurde an Juden ihr geschrieben, die haben dieses Wissen und jetzt mit diesem Wissen können wir gut dort eintauchen, um was es geht. Und wir sehen jetzt dann wieder der Schreiber des Hebräerbriefs, den Hohepriester oder generell einen Hohepriester mit Jesus als Hohepriester vergleicht. Das ist jetzt dann Hebräer 9,11. Aber Christus ist als Hohepriester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist, und hat das eigentliche Heiligtum ein für alle Mal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Also wie, wenn wir das jetzt vergleichen, sehen wir hier, Jesus ist der Hohepriester, der wirklich Heil bringt, der wirklich eine ewige Erlösung bringt, eine Erlösung, die ewig hält. Und jetzt der Hohepriester bringt so gesagt Versöhnung für ein Jahr. Und das wird dann einfach immer wiederholt, also so gesagt eine temporäre Versöhnung. Dann sehen wir, Jesus ist durch das größere und vollkommene Zelt durchschritten, was nicht von der Schöpfung ist. Und jetzt im wirklichen Heiligtum. Also er ist nicht ins Allerheiligste von der Stiftshütte gegangen, also so gesagt in den hinteren Teil von der Stiftshütte rein, sondern er ist ins wirkliche Heiligtum, also wirklich in den Himmel gefahren und ist jetzt wirklich zum Vater gegangen. Und die Stiftshütte ist auch eigentlich ja nur ein Abbild von dem Himmel und von dem wirklichen Heiligtum, aber das wirkliche Heiligtum ist bei Gott. Und Jesus ist dorthin gegangen. Und er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Also wir haben gesehen, der Hohepriester hat halt jetzt Tiere hergenommen als stellvertretendes, temporäres Sühneopfer, wohingegen Jesus selbst seinen makellosen Leib hergegeben hat. Also eigentlich erklärt der Brief vom Hebräer, der Schreiber vom Hebräerbrief genau das Evangelium. Also er erklärt nur aus der jüdischen Sichtweise das Evangelium und probiert ihnen das besser zu verdeutlichen, was es heißt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, den Menschen gedient hat, seinen Leib hingegeben hat, alle Sünden auf sich genommen hat, für uns gestorben ist und dann wieder auferstanden ist und jetzt er wirklich im Allerheiligsten bei Gott steht. Und weil das natürlich ein viel größeres Opfer ist, das was er jetzt hier auch beschreibt, das führt er einfach noch mehr aus. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren oder die in Wasser aufgelöste Asche einer jungen Kuh auf unrein gewordene Menschen gesprengt wurde, galten sie äußerlich wieder als heilig und rein. Wie viel mehr bewirkt dann das Blut von Christus, dem Messias, denn er hat sich selbst Gott als makelloses Opfer dargebracht. Gottes ewiger Geist hat ihn dazu geführt und deshalb reinigt sein Blut unserer Gewissen von toten, nutzlosen Werken, damit wir jetzt imstande sind, dem lebendigen Gott zu dienen. Also, weil wir jetzt ja die Bedeutung von Blut kennen und das Blut reinigt und heilt, ergibt es viel mehr Sinn, wenn er jetzt sagt, wie viel mehr oder wie wichtiger ist jetzt das Blut von Christus, das, wie gesagt, nicht nur diese temporäre Sühnung erfolgt, sondern uns ein ewiges Leben gibt. Und was ich da auch sehr spannend finde, ist, denn er hat sich selbst Gott als makelloses Opfer dargebracht. Gottes ewiger Geist hat ihn dazu geführt. Da sehen wir eigentlich total gut, wie Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist miteinander zusammenwirken. Also die Gudrun hat den Gottesdienst angefangen mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und genau da sehen wir das, dass Jesus als der Sohn sich als Opfer dem Vater hingibt und dass der Heilige Geist ihn dazu führt. Und durch dieses Opfer, also und deshalb reinigt sein Blut unserer Gewissen von toten, nutzlosen Werken, damit wir jetzt imstande sind, dem lebendigen Gott zu dienen. Das erinnert mich auch an das Theaterstück von der Glow-Jugend vor 2 Wochen. Da war, dass die Emma jemanden symbolisiert hat, die die ein großes schwarzes Herz am T-Shirt gehabt hat, das einfach ein großes schwarzes Loch in ihr Leben dargestellt hat. Und sie wollte halt dieses Loch füllen und sie wollte es dann mit verschiedenen Sachen füllen, mit Geld, mit Anerkennung, mit Macht, was auch immer. Aber nichts hat sie so wirklich gefüllt, bis sie Jesus kennengelernt hat, der jetzt wirklich dieses Loch füllen kann. Und dann so gesagt, wirklich frei macht von diesen nutzlosen und toten Werken, dass wir imstande sind, wirklich ihm zu dienen. Das ist aber auch eine gute Frage, was bedeutet es jetzt wirklich, den lebendigen Gott zu dienen? Die wird immer mal wieder gestellt, weil man ist sich vielleicht unsicher, ja, bin ich ja gut genug ein Christ, hakel ich so gesagt alles ab. Aber dieses Verständnis, also wenn man jetzt nach dem arbeitet, das erinnert mich so sehr an den alten Bund. Der alte Bund ist, wo Gott mit Israel, so gesagt, einen Bund geschlossen hat und gesagt hat, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk. Sie haben gesagt, du bist unser Gott, wir sind dein Volk, wir wollen nach deinen Satzungen handeln. Und so war es auch, aber sie sind halt immer wieder gefallen, weil eigentlich haben sie genau nicht perfekt nach allen Satzungen handeln können, weil sie waren auch nur Menschen. Und deswegen haben wir ja das auch mit Opfer und die anderen Sachen. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss die ganzen Sachen abhaken, das ist nicht wirklich Gott dienen. Gott dienen passiert aus dem Herzen, wenn du wirklich diese Hoffnung hast, dass Jesus als Hohepriester für dich gekommen ist und wirklich am Kreuz für all deine Sünden gestorben ist und dass du jetzt nicht das Gefühl hast, okay, du musst ihm jetzt irgendetwas zurückgeben oder du musst jetzt diesen Zettel A bis Z abhandeln, dass du so gesagt, dass du ihn gut dienst, dass du dir es wieder zurückverdienen kannst. Wir sind irgendwie sehr, sehr oft in der westlichen Welt, wenn du mir gibst, dann würde ich dir was zurückgeben. Wir wollen, dass unsere Freundschaften ausgeglichen sind, dass so gesagt, na, du darfst mir nicht zu viel geben, weil dann fühle ich mich schuldig, dass du ein besserer Freund als ich bin. Aber so sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte sein, ich liebe dich als meinen Freund und ich gebe dir diese Liebe auch zurück. Also es soll nicht sein, dass es gegensätzlich sich irgendwie ausgleicht. Natürlich, man soll schon darauf achten, nicht, dass man jetzt das Gefühl hat, man wird immer von seinem Freund ausgenutzt. Aber eigentlich ist es, es sollte mehr aus sich selbst heraus passieren. Also, dass man jetzt denkt, okay, ich will dir etwas Gutes tun und der andere sagt, ich will dir auch etwas Gutes tun, aber nicht, weil du mir etwas Gutes getan hast, sondern weil ich dich wertschätze. Und genau das ist es mit Gott dienen. Also es sollte aus uns herauskommen und nicht aus dem, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das erbringen und wenn wir das nicht erbringen, sind wir schlechte Christen. Sondern das Einzige, auf das es ist, ist, dass wir auf Jesus schauen und dass wir ihn einfach immer mehr erkennen und dass daraus wirklich dieses Dienen erfolgt. Weil jetzt früher den ersten Bund angesprochen hat, der Hebräerbrief spricht auch genau den ersten Bund an. Deshalb ist Jesus auch Vermittler eines neuen Bundes und weil es zu seinem Tod kam, sind die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen gesühnt. So können alle, die Gott berufen hat, das versprochene ewige Erbe empfangen. Deshalb, also genau das, was wir uns jetzt angeschaut haben, weil halt Jesus für uns gestorben ist, ist er der Vermittler des neuen Bundes. Der alte Bund, wie gesagt, dass man das Gefühl hat, man muss nach den ganzen Dingen arbeiten und alles abhaken. Und der neue Bund ist, Jesus Christus steht für uns ein.
Man könnte sich so vorstellen, Gott hat die Leid früher nach dem alten Bund dann gerichtet, also dann angeschaut, okay, haltest du das? Natürlich kannst du es nicht halten, deswegen gibt es diese Opfer. Und jetzt ist es mit Jesus, er stellt sich vor uns hin und es werden nicht mehr wir nach dem alten Bund so gesagt betrachtet, sondern Jesus wird für unsere Stelle nach dem alten Bund betrachtet und er erfüllt diese ganzen Sachen. Ja. Und weil es zu seinem Tod kam, also weil er jetzt betrachtet wird, sind unter den ersten Bund begangene Übertretungen gesühnt. Also nicht wir werden betrachtet nach dem ersten Bund, so gesagt, sondern Jesus wird an unserer Stelle nach dem ersten Bund betrachtet. Er nimmt alle unsere Sünden auf sich. So können alle, die Gott berufen hat, das versprochene ewige Erbe empfangen. Und so haben wir alle das ewige Leben. Jeder, der diese Hoffnung hat, auf Jesus Christus zu schauen und zu vertrauen und zu wissen, ich kann alles, was mich beschäftigt, ihn hinlegen. Und er steht für mich dann ein. Er nimmt alles auf sich für mich. Und das verändert einfach das Herz. Dann die Verse 16 bis 21, da wäre so gesagt der Vergleich 2. Mose 24, da geht es darum, dass die Einsetzung des ersten Bundes, so gesagt, oder des alten Bundes, wo Mose den Mose liest jetzt die ganzen gesetzte Sachen vor, die ihnen Gott so gesagt mitgegeben hat. Und dann das ganze Volk stimmt einstimmig zu und sagt, ja, wir wollen genau nach diesen Satzungen handeln. Und das würde die Predigt jetzt ein bisschen sprengen, wenn ich das jetzt nochmal alles raussuchen würde. Deswegen schauen wir uns da dann nur noch den 22er Vers an. Und dazwischen ist dann noch, sie stimmen das halt zu und sagen, ja, wir wollen genau nach dem handeln. Und dann opfern sie und dann machen sie eigentlich wieder das Gleiche mit dem Blut. Das heißt, die ganzen Sachen werden gereinigt. Auch das Volk wird so gesagt ein wenig mit Blut besprengt, dass es auch gereinigt und geheiligt wird. Und es kommt, so gesagt, noch eine Kleinigkeit dazu, eine neue Bedeutung von Blut, dass es auch ein Bundesschluss ist. Also, dass die Bedeutung von Blut auch ein Bundesschluss wäre. Und dann Vers 22, nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden und ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Also es muss halt einfach alles mit Blut in einer gewisser Weise gereinigt werden. Und der letzte Satz klingt schon ein bisschen hart. Und ohne Opferblut gibt es keine Vergebung. Aber eigentlich, wenn man den einfach nur durchdenkt, heißt es nichts anderes als, die Konsequenzen müssen getragen werden. Also die Konsequenz von Sünde ist der Tod und durch Opferblut gibt es diese Vergebung. Deswegen ist es wirklich, eigentlich ist es nicht so schwer mit dem, wenn man sich das jetzt durchdenkt, okay, oder kernerisch daher gesagt, einer muss halt einfach die Konsequenzen tragen. Also, wenn irgendwas passiert, muss halt einer die Konsequenzen tragen und genau das sagt dieser Satz aus. Und weil wir jetzt theoretisch da dann halt gesehen haben, dass alles mit Blut gereinigt wird, vergleicht der Hebräerbrief jetzt dann demnächst, was mit Jesus sein Blut gereinigt wird. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes, die ja nur Abbilder der himmlischen Dinge sind, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst brauchen bessere Opfer. Denn Christus ist ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, in einer Nachbildung des Eigentlichen. Er ging in den Himmel selbst, um sich jetzt vor Gott für uns einzusetzen. Also, wie ich gesagt habe, mit Blut reinigst du, werden die Dinge gereinigt, werden so gesagt die Abbilder des Himmels gereinigt. Aber jetzt, um wirklich die himmlischen Sachen zu reinigen, brauchst du ein besseres Opfer. Und wir kennen dieses bessere Opfer. Das ist Jesus Christus, der, wie wir in Vers 11 damals gelesen haben, der so gesagt nicht in das Allerheiligste gegangen ist, so gesagt, in den hinteren Teil der Stiftshütte, sondern der in das wirklich Allerheiligste, in den Himmel selbst, zum Gott, den Vater, gegangen ist. Und der sich jetzt vor Gott für uns einsetzt. Also, wie ich gesagt habe, der, jetzt werden nicht mehr wir unter dem ersten Bund betrachtet, sondern Jesus wird an unserer Stelle unter dem ersten Bund betrachtet und er setzt sich für uns ein. Und da könnte vielleicht dann noch die Frage kommen, okay, das klingt eigentlich recht ähnlich zu dem, was halt der Hohepriester früher gemacht hat. Also muss das vielleicht jährlich passieren? Vielleicht kommt da die Frage. Und genau diese Frage adressiert der Hebräerbrief jetzt auch in den nächsten Versen. Dazu musste er sich aber nicht immer wieder opfern, so wie es der Hohepriester macht, wenn er jedes Jahr mit dem Opferblut von Tieren das Höchstheiligste betritt. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte Christus schon seit Gründung der Welt viele Male leiden müssen. Er kam aber nur einmal in die Welt, jetzt am Ende der Zeiten, um durch seinen Opfertod die Sünde zu beseitigen. Eigentlich zieht sich das einfach nur weiter. Du siehst, er ist der bessere Hohepriester oder der wahre Hohepriester und das bessere Opfer, beziehungsweise das vollkommene Lamm. Wie wir früher gesehen haben, durch sein Blut werden viel mehr Dinge geheiligt und gereinigt. Es ist nicht nur eine temporäre Erlösung, sondern es ist eine ewige Erlösung. Und es ist auch nicht etwas, das so gesagt immer wieder gemacht werden muss, dass so gesagt Jesus immer wieder gekreuzigt wird, sondern er hat es ein für alle Mal gemacht und es reicht. Also weil der Gott wirklich selbst auf die Erde gekommen ist und sich selbst als Opfer hingegeben hat. Es gibt diesen lustigen, oder nicht lustigen Satz, es gibt einen Satz, der ein bisschen in christlichen Kreisen herumschwirrt, wo es darum geht, also um ein besseres Verständnis von Sünde zu bringen, wo es darum geht, dass, so gesagt, immer wenn du sündigst, würdest du Jesus nochmal kreuzigen. Die Idee dahinter ist einfach nur, dass man sich vorstellt, Sünde ist so so grausam oder so schlecht, dass man es dann irgendwie mit dem verbindet. Aber wie wir genau hier lesen und wie wir eigentlich wissen, ist es in gewisser Weise eigentlich eine falsche Ansicht, weil du kreuzigst Jesus nicht wieder. Du kannst dir vorstellen, also wenn dir das irgendwie wichtig ist, kannst du dir vorstellen, dass du dann genau zurückgehst an Golgatha und dir vorstellst, genau damals ist er für jede unserer Sünden gestorben. Er ist für die alten Sünden gestorben und auch für die neuen, die kommen. Also er ist einfach generell dafür alle gestorben. Aber deswegen habe ich den einfach irgendwie witzig gefunden, weil er auch nicht ganz die Wirklichkeit widergespiegelt hat. Aber was ich auch empfehlen würde, wie was ich früher gesagt habe mit dieser, wie eine gute Freundschaft ausschaut, ist auch, dass es eigentlich besser ist, nicht, dass man jetzt sagt, okay, man macht diese Sachen nicht, weil man denkt, sonst leidet die andere Person was ein wenig das widerspiegelt, dass du so gesagt nicht sündigst, weil du dann denkst, du müsstest oder du würdest dann Jesus Leid zufügen, sondern es sollte eher sein, wie in dieser Freundschaft. Du bist mir wichtig, du bedeutest mir so viel und deswegen bedeutet mir das, was dir wichtig ist, auch so viel. Und nicht, ich mache das nicht, weil ich dir nicht wehtun will, sondern ich mache das nicht, weil ich dich liebe, weil ich will, dass deine Gedanken meine Gedanken sind. Und ja, dann hat der Schreiber vom Hebräerbrief das alles noch gut zusammengefasst im letzten Vers und in die letzten zwei Verse. Und so wie jeder Mensch einmal sterben muss und dann vor Gericht gestellt wird, so wurde auch Christus, der Messias, einmal geopfert, um sich die Sünden von vielen aufzuladen. Wenn er dann zum zweiten Male erscheint, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird ihnen die endgültige Rettung bringen, die auf ihn warten. Es wird da einfach nochmal ganz klar beschrieben, jeder Mensch wird sterben. Wir alle werden irgendwann tot sein. Und wenn wir dann tot sind, stehen wir vor Gott. Und er wird uns anschauen. Und er wird uns, so gesagt, nach dem ersten Bund anschauen. Aber nicht mehr wir werden eigentlich angeschaut, sondern Christus wird für uns angeschaut. Weil Christus hat für uns den ersten Bund erfüllt. Und deswegen... Ja, deswegen haben wir dann auch, was wir am Anfang gelesen haben, ewiges Leben. Und der zweite Vers, beziehungsweise dann der letzte Satz, ist eigentlich spannend. Also wenn er dann zum zweiten Mal erscheint, kommt er nicht nur wegen der Sünde, sondern wird auch die endgültige Rettung bringen, die auf ihn warten. Da geht es um Jesus' zweites Wiederkommen. Das könnte eigentlich wieder eine neue Predigt sein. Aber nur um das kurz runterzubringen oder runterzubrechen. Jesus ist einmal auf die Erde gekommen, um den Menschen zu dienen und am Kreuz, wie wir es da angeschaut haben, für alle unsere Sünden zu sterben. Also so gesagt, erster als Diener ist er gekommen und bei seinem zweiten Wiederkommen, also er wird wiederkommen, wird er als König kommen. Und da wird er dann jenen, die auf ihn warten, endgültige Rettung bringen. Das heißt, entweder sterben wir und kriegen so, weil Jesus für uns einsteht, diese endgültige Rettung, oder wir erleben, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt und kriegt dann die ewige Rettung. Das war einfach ein Text, der sehr mein Herz bewegt hat, einfach um dieses tiefere Verständnis zu kriegen, was bedeutet es, dass Jesus für jeden von uns gestorben ist. Auch dieses jüdische Verständnis zu kriegen. Und es ist einfach so wunderschön, diese größeren Bedeutungen herauszufinden. Auch das mit dem Blut, dass es für Reinigung und Heiligung ist. Das ist ja auch beim Abendmahl, dass Jesus auch sagt, dies ist mein Blut. Und das reinigt uns und heiligt uns auch, dieses Opfer, das er für uns vollbracht hat. Also es ist einfach, der Text ist etwas, der mich total mit Freude erfüllt. Und ich hoffe, ihr habt diese Freude auch ein bisschen weitergeben können. Amen.